Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, lieber Blome, zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Sie weilen immer noch auf Mallorca. Kommen Sie irgendwann auch mal wieder?
Ich überlege noch. Wenn Sie sehr nett sind heute, dann überlege ich, ob ich nächste Woche vielleicht schon wieder da bin. Aber ich weiß es noch nicht. Das hängt jetzt auch von Ihnen ab.
Gilt das Grundgesetz, dessen 75-jähriges Bestehen Westdeutschland im Moment feiert, gilt das eigentlich auch schon auf Mallorca?
Das Grundgesetz zählt natürlich auch im 17. Bundesland, selbstverständlich. Das Grundgesetz des Biertrinkens haben Sie allerdings gerade hier geändert. Ja. Man darf offenkundig nicht mehr, zumindest nicht mehr in rauen Mengen, als Deutscher und auch andere Nationalitäten auf offener Straße hier Alkohol zu sich nehmen, weil es ja dann doch ganz ziemlich garstige Folgen gehabt hat. Aber interessant, dass Sie sagen, dass die 75-Jahr-Feier, also die Jubiläumsfeier des Grundgesetzes, nur in Westdeutschland gefeiert wird. Ha, da habe ich ja was gehört, was Sie jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ausarbeiten wollen.
Naja, es ist schon ehrlich gesagt sehr komisch, wenn Sie irgendwie gucken, zum Beispiel auf der Bundesregierungs-Homepage, wie gesagt, wir feiern 75 Jahre Grundgesetze, dann denkt man immer, naja, also ein Drittel des Landes ist damit ganz offensichtlich nicht gemeint, denn die haben das Grundgesetz ja noch gar nicht 75 Jahre und dass die das jetzt auch feiern sollen, dass das im Westen schon galt, wenn es für sie noch nicht galt, das finde ich dann allerdings doch echt ein bisschen viel verlangt. Also es ist schon, ich bin jetzt wirklich gar nicht so ein ganz großer Ostversteher, ja, aber das, was Dirk Oschmann, dieser Bestseller-Autor des Buches Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, was der die omnipräsenten Ausschlussprozeduren nennt, daran merkt man, er ist Professor für Neuro deutsche Literatur, omnipräsente Ausschlussprozeduren, das ist schon echt Realität. Und bei diesen Feierlichkeiten kann man es mal wieder sehen.
Heul doch leise, kann ich nur sagen. Heult doch leise. Das finde ich künstlich, um es ganz vorsichtig auszudrücken, künstlich konstruiert. Wie anders als 75 Jahre soll man das Grundgesetz feiern, wenn es nochmal 75 Jahre alt ist? Worauf Sie hinaus wollen, ist, das gilt aber nicht für alle seit 75 Jahren. Und da kann ich nur sagen, ja, leider. Wenn es nach denen gegangen wäre, die es vor 75 Jahren geschrieben haben, dann hätte es von Anfang an für alle gegolten. Da war aber die Sowjetunion vor. Und dann hat es eben eine ganze Weile gedauert, bis das die Menschen in Ostdeutschland unter tätiger Mithilfe des damaligen sowjetischen Chefchefs, Herrn Gorbatschow, die DDR zum Einsturz gebracht haben und dann beschloss, eine frei gewählte Volkskammer dem Grundgesetz beizutreten. Und ab dann galt das Grundgesetz halt auch in kaum wenig veränderter Form für ganz Deutschland und dann quasi Tag 1 auch für Ostdeutschland. Und was daran ist jetzt so schlimm?
Es ist so, dass...
Oder nein, stopp. Was daran ist der omnipräsente Ausschlussvorgang?
Der omnipräsente Ausschlussvorgang ist, dass wenn Sie mal gucken, diese Feierlichkeiten angucken, was da eigentlich gefeiert wird, woran sozusagen, welcher Teile der deutschen Nachkriegsgeschichte da gedacht wird. Da fehlen einfach die ganzen Positionen sozusagen aus der DDR, da fehlen die ganzen Ereignisse aus der DDR, da fehlt sogar der 17. Juni, soweit ich das richtig gesehen habe. Also DDR-Geschichte kommt einfach gar nicht vor. Ja, Sabine Rennefanz, wirklich eine sehr, sehr kluge Kollegin von Ihnen als Spiegelkolumnistin, hat geschrieben, die Geschichte gilt in der dominierenden Betrachtungsweise als Sonderfall, also die Geschichte der DDR, als etwas für Experten und Betroffene. Sie ist nicht Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden. Und das finde ich eine sehr kluge und richtige Beobachtung. Wenn wir von deutscher Nachkriegsgeschichte reden, meinen wir immer ausschließlich westdeutsche Nachkriegsgeschichte. Die DDR, es ist nicht nur so, dass es sie jetzt nicht mehr gibt, es hat sie auch nie gegeben. Und das ist eben wirklich eine Ausschlussprozedur allererster Güte. Und dieses 75-Jahr-Feier des Grundgesetzes wäre doch eigentlich eine Gelegenheit gewesen, genau diesen Fehler eben nicht zu wiederholen, wo wir doch schon wissen, welche verheerenden Auswirkungen er für die gesamtdeutsche Identität nach der sogenannten Wiedervereinigung hatte. Aber selbst dem Bundespräsidenten mit seinem komischen Wir-Buch gelingt das auch
nicht. Sie werden mich nicht, Augstein, Sie werden mich zu allem kriegen, zu fast allem, aber nicht dazu, diesen Bundespräsidenten Frank Walter zu verteidigen.
Ich dachte, das Buch zu lesen. Ich dachte, das Buch zu lesen.
Nein, es tut mir leid, man soll auch natürlich nicht über Bücher urteilen, die man nicht gelesen hat, aber offenkundig haben das schon ein paar kundige Menschen getan und die waren alle der Meinung, das Buch sei Gurke. Aber nochmal zurück zu den omnipräsenten Ausschlusskriterien, Ausschlussprozeduren, da denke ich immer an Verdauung, das tut mir leid. Aber das hat doch nichts von dem, was Sie sagen und was Sie, ähnlich wie Frau Renne fand, die ich wirklich auch sehr schätze, mitunter in Teilen zu Recht beklagen, hat etwas zu tun mit dem Grundgesetz. Insofern, glaube ich, verwechseln Sie da Gegner und Freund. Also das Grundgesetz, glaube ich, steht doch eher auf Seiten der Ostdeutschen, weil es so inklusiv ist, weil man ihm so gut beitreten konnte, weil es eben eine der besten Verfassungen auf dem Planeten ist.
Hallo, ganz kurz. Ich meine, das ist echt verrückt. Sie wissen auch, dass Artikel 146, ja, das Grundgesetz endet damit, dass da steht, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser wann, wenn nicht bei der deutschen Wiedervereinigung, wäre dieser Tag gewesen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben vorhergesehen, dass es zu einer Vereinigung kommen wird und haben gesagt, und dann gibt sich dieses vereinte deutsche Volk gemeinsam eine Verfassung. Das ist aber nicht passiert.
Hackstein,
und
aber Sie haben bei dem Propedeutikum, das Sie mir hier gerade versuchen zu halten, offenkundig die andere Hälfte verschlafen. Das ist nämlich Artikel 23, wonach jederzeit zu auszuhandelnde Bedingungen Gebiete, wenn man so will, ehemalige deutsche Gebiete zum Wirkungsbereich, Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten können.
Eine Rabulistik, die sozusagen
Nein,
so tat, als würden einzelne Bundesländer
beitreten. Zwei gleichwertige Artikel in der Verfassung. Man hat, übrigens, wer hat ausgesucht, dass es nach diesem Artikel 23, also Beitritt, gehen soll? Wer hat das beschlossen?
Das kann ich Ihnen sagen, weil ich habe...
Der Deutsche Bundestag im Westen,
Nein,
im
das
ganzen
hat Herr Schäuble,
Westen?
Das hat Nein. Herr Schäuble in Gestalt des Herrn Krause mit sich selber ausgehandelt. Wissen
Nein.
Sie, von wem dieses schöne
es hat
Zitat
die,
kommt?
Es hat die frei gewählte Volkskammer der DDR
Nein,
beschlossen.
Das hat der liebe Habermas hat diese schöne Formulierung benutzt, dass Schäuble in Gestalt von Herrn Krause das mit sich selber abgeschlossen hat. Und diese Volkskammer-Veranstaltung übrigens am 26. April 1990.
Die war gar nicht demokratisch.
Das war eine Veranstaltung.
Das war so eine DDR-Volkskammer.
Es waren 8-Stimmen-Mehrheit und die genau der gleiche Riss, der jetzt auch durch die ehemalige DDR geht, ging schon damals durch diese Volkskammer, denn sie war im Prinzip fast zur Hälfte dagegen und fast zur Hälfte dafür und ein bisschen mehr als die Hälfte war dann eben doch dafür, es so zu machen. Und wenn man bedenkt, worum es geht und wenn man bedenkt, welche verheerenden Folgen es hatte, dann war vielleicht eine reine Mehrheit dafür zu wenig, aber das ist gar nicht mein Punkt, denn das ist ja auch, wie man so schön sagt, vergossene Milch. Ich sage doch, warum man heute bei den Feierlichkeiten, und über den Punkt gehen sie ja geflissentlich hinweg, nicht stärker versucht, die DDR-Erfahrungen zu berücksichtigen. Unser lieber Bundespräsident tut das ja denn in seinem Buch, da schreibt er, aber es ist doch richtig, wir brauchen mehr Ostdeutsche in Führungsstellen. Da haben wir vieles aufzuholen, und zwar so schnell wie möglich. Das sagt er, was, 36 Jahre oder was, nach der Wiedervereinigung, aber es ist doch richtig, Onkel Steinmeier tätschelt dem Ossi die Stirn, ja, du hast recht, wir müssen noch vieles aufholen.
Können Sie mir sagen, wen er mit meint mit Ostdeutsche, wenn er sagt, wir brauchen mehr Ostdeutsche? Muss man da geboren sein? Muss man quasi ostdeutschen Migrationshintergrund haben? Zwei Eltern, die im Osten geboren sind? Wann ist man Ostdeutscher in dieser Definition?
Ich glaube, man ist Ostdeutscher, wenn man sich Ostdeutsch fühlt, Herr Blum.
Nein.
Auch Sie könnten Käse, das
wissen Sie auch.
Werden.
Und darum sind auch diese ganzen Aussagen und diese ganzen Quotierungsfragen Käse, weil es mittlerweile, ist Herr Ramelow Ostdeutscher oder Westdeutscher?
Herr Ramelow würde sich wahrscheinlich inzwischen als Ostdeutschen fühlen und ehrlich gesagt verhält er sich auch so und er ist sicherlich das beste Beispiel. Also Herr Ramelow ist übrigens eines der ganz wenigen Beispiele, der Ministerpräsident der Linken von Thüringen, der wirklich ein wiedervereinigter Deutscher ist, der nämlich aus dem Westen in
Absolut.
Die neuen Bundesländer gegangen ist, in dieser Partei dort Karriere gemacht hat und dann auch noch als erster Ministerpräsident der Linken in Ostdeutschland eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, die inzwischen von allen Leuten respektiert wird, sogar von der CDU. Also ehrlich gesagt, einen besseren Kandidaten
und sogar von mir.
Gar nicht.
Nee, darum nenne ich ihn ja auch. Also er ist ein echter Prototyp, wenn man so will, der Wiedervereinigung oder ein echtes, gutes Produkt der Wiedervereinigung im besten Sinne. Aber in der Statistik, die jetzt Herr Steinmeier und Sie ja auch in Wahrheit hier aufmachen, also wir haben ganz viele Ostdeutsche nicht repräsentativ genug in den Führungsposition meinetwegen. Ist der jetzt was? Ist der jetzt ein Strich auf der ostdeutschen Seite? Oder ist der ein Strich auf der westdeutschen Seite, wo es dann heißt, guck mal, selbst den thüringischen Ministerpräsidenten stellt ein Westdeutscher?
Ich finde es interessant. Pass auf, wir können das Thema von mir aus auch gerne abschließen jetzt an der Stelle. Ich stelle fest, für mich und für Sie, lieber Kollege Blome, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das Gefühl, Sie versuchen, sich das Thema mit aller Macht vom Leib zu halten. Sie wollen es nicht an sich ranlassen und Sie nehmen nicht wahr, dass die wenigen ostdeutschen Publizistinnen, die wir haben, diese Haltung ja vertreten und dass viele Ostdeutsche, die an ihrer Identität hängen und mit dieser Identität ringen, diese These vertreten. Im Grunde ist es eine Zuschreibung, die Sie und ich gar nicht machen können, sondern wo wir nur denen zuhören dürfen. Es ist gar nicht an Ihnen, den Ostdeutschen zu sagen, jetzt haltet mal die Klappe, ihr habt gefälligst kein Problem zu haben, wenn die selber mit diesem Desiderat auf Leute wie Sie zukommen, Herr Blome.
Nee, so einfach ist es nicht. Das wäre dann ja echte reine Identitätspolitik. Also über Ostdeutschland dürfen nur gebürtige Ostdeutsche reden und hoffentlich sind sie dann da auch geboren und haben nicht nur Migrationshintergrund. Nee, und ich will mich auch gar nicht darüber lustig machen oder es jetzt künstlich von mir weghalten. Ich habe aber ein echtes Problem mit dem Framing. Ich habe ein echtes Problem damit, dass die Ausgangsbasis, der Startpunkt dieser ganzen Debatte ja ist, dem Osten ist brutal schlecht mitgespielt worden. Das ist aber das, was Sie beweisen müssten. Sie benutzen es aber als Prämisse für alles Weitere. Und das geht nicht. So kommen wir nicht zusammen. Also auch nicht West- und Ostdeutschland gemeinsam zusammen, wenn quasi der Startpunkt der Debatte das sein soll, was das Ergebnis der Debatte sein könnte. Nämlich, der im Osten ist echt schlecht mitgespielt worden und darum muss da jetzt was wieder gut gemacht werden. Also das könnte ein Ergebnis sein, aber das kann nicht der Einstieg in die Debatte sein. Und zwar ganz egal von Ihnen nicht, als westdeutscher Betrachter, wenn man so will, aber auch nicht von Ostdeutschen in Anführung selbst empfundenen Opfern.
Ein Zeichen dafür, dass es im Osten vielleicht doch noch immer anders läuft als im Westen, ist ja der phänomenale Erfolg der AfD und sozusagen die ganz andere politische Kultur. Dazu kommen wir gleich noch. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne den Blick kurz nochmal weiten zur politischen Großwetterlage. Denn da ist etwas passiert, was ich ehrlich gesagt ein bisschen hab kommen sehen und was für viele Leute, ich glaube auch den Kollegen Blome, ein schwerer Schlag wird, schwerer Schlag war. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Karim Khan, hat Haftbefehle beantragt gegen drei Hamas-Führer und gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und seinen Verteidigungsminister. Und Netanyahu hat natürlich gleich gesagt, Karim Khan sei ein, wie hat er sich ausgedrückt, er sei einer der großen Antisemiten der Moderne. Und ich vermute, dass auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung schon in den Startlöchern steht, um zu sagen, dass der Strafgerichtshof in Den Haag eine große antisemitische Verschwörung ist. Und oder wie sehen Sie das, Blome? Was meinen Sie?
Ach, Augstein.
Ja.
Ach, Augstein.
Sagen Sie es ruhig.
Wie sehe ich das? Ich glaube nicht, dass das irgendwie das große, große Coming-out des internationalen Antisemitismus ist. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Frage, ob das einfach ein unfassbarer Fehlgriff ist. Und dann können wir im Nachhinein bewerten, ob das jetzt auch noch antisemitisch zu nennen ist oder nicht. Das ist mir persönlich aber gar nicht so wichtig. Ich finde es nur, es macht mich fassungslos, dass ein Gericht, das natürlich auch von seinem Ruf lebt und von seiner internationalen, vom internationalen Respekt, der ihm entgegengebracht wird, sich so unglücklich, dumm, böswillig, da können Sie sich jetzt was aussuchen, verhält, automatisch, indem Sie Haftbefehle am selben Tag für diese beiden Gruppen von Leuten, also das israelische Kabinettsmitglieder plus inklusive Premierminister und auf der anderen Seite die Hamas-Terroristen, herausgibt beziehungsweise beantragt und hinterher sagt, das tut uns jetzt aber echt leid, also das ist jetzt ein technischer Zufall gewesen oder sowas, wir wollen das überhaupt nicht gleichsetzen. Also die leben doch nicht im luftleeren Raum, insbesondere bei so einem total aufgeladenen Thema.
Aber ich glaube, das ist genau der Grund.
Ich finde die implizite Gleichsetzung ekelerregend.
Nein, aber es ist keine Gleichsetzung.
Eine Form von Täter-Opfer-Umkehr, die sich nicht überbieten lässt. Und darum finde ich, hat er sich einen ungeheuren Tort angetan, der Mann, Karim Khan.
Aber entweder missverstehen Sie es tatsächlich oder Sie wollen es missverstehen. Es ist eben keine Gleichsetzung der Beschuldigten, es ist eine Gleichsetzung der Opfer. Das ist das, was der Mann wörtlich in einem CNN-Interview mit Christian Amanpour gesagt hat. Keine Gleichsetzung der Beschuldigten, sondern eine der Opfer, weil ein Baby, was von der Hamas ermordet ist, ist genauso eine Tragödie wie eines, was infolge der Gaza-Blockade verhungert ist. Und das Recht muss für beide Opfer gelten. Es ist so komisch, dass Sie und auch viele in der öffentlichen Debatte, da sind Sie jetzt ja nicht alleine, nicht? Es hat ja auch der französische Außenminister, da helfe ich Ihnen jetzt, also mit ganz großer Adresse, und auch die deutsche Außenministerin, etwas kleineres Kaliber, haben diese gleiche These vertreten, gesagt, dies ist eine unzulässige Gleichsetzung. Das stimmt aber eben nicht. Es ist sozusagen die Unteilbarkeit und die Parteilosigkeit des Rechts, um die es hier geht. Und ich will das jetzt auch.
Aber auch schon, das ist doch.
Ich würde gerne mal ganz kurz, pass auf, ich würde gerne die Polemik rausnehmen. Helfen Sie mir doch.
Ja, nehmen Sie
es doch ganz ernst. Ich versuche es doch auch ernst zu nehmen. Ich will die Polemik rausnehmen, denn als Putin von diesem Mann einen Haftbefehl sozusagen zugestellt bekommen hat, haben alle Leute gesagt, das ist richtig, das muss man machen, das ist das internationale Recht, muss gelten und die regelbasierte internationale Ordnung müssen wir aufrechterhalten. Und wir versuchen immer, jedenfalls in den Medien und in der politischen Rhetorik, diese regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten. Und eine Form von internationaler Strafjustiz wurde bisher immer als großer zivilisatorischer Fortschritt betrachtet. Das Interessante ist aber, und das hat dieser Mann auch gesagt, Karim Khan, in diesem Interview, ein amerikanischer, ein westlicher Politiker habe ihm gesagt, er dürfe das doch gar nicht machen, das könne er doch nicht machen, im Grunde so wie Sie eben, denn sein Gericht sei doch nur für Afrika und für Schurken wie Putin geschaffen worden und nicht für westliche Staaten.
Ja.
Und das ist genau der Fehler und das ist genau der Irrtum.
Nein,
es geht um das Recht
dann müssen wir mal langsam mal
um das Ansehen der Person.
Das ist vielleicht etwas grobklötzig formuliert mit Afrika und den Schurkenstaaten, im Kern stimmt es aber. Denn eine Etappe des Verfahrens vor diesem, eines Verfahrens vor diesem Internationalen Strafgerichtshof besteht darin, zu gucken, ob eine Bedingung für die Eröffnung von Ermittlungen, Haftbefehlen, Strafverfahren etc. gegeben ist. Und diese Bedingung lautet, ist das ein Staat, in dem oder von dem die Untat begangen wurde, die mutmaßliche, der in der Lage ist oder willens ist, das zu verfolgen? Beziehungsweise eben nicht in der Lage ist oder nicht in der Willens ist, das zu verfolgen. Das zielt auf Failed States, die nicht in der Lage sind. Es zielt aber auch auf Diktaturen, die nicht willens sind, ihre eigenen Verbrechen, die Verbrechen ihrer eigenen Diktatoren zu verfolgen. Dieser Passus in dem, wie soll man sagen, in der Konstitution, in den Regeln dieses Strafgerichtshofes, hat es de facto bis dato, das Ding ist ja schon ein bisschen am werkeln, verhindert, dass gegen Demokratien und ihre gewählten Chefs in dieser Form ermittelt worden ist. Weil man nämlich immer hingegangen ist und geguckt hat, funktioniert in dieser Demokratie das Rechtssystem? Und wenn ja, kann also auch der Premierminister angeklagt werden? Und wenn ja, dann hat der Internationale Strafgerichtshof da nichts mehr zu suchen. Und eines wird man wohl, das stimmt, eines wird man wohl Israel nicht, darf ich den Satz zu Ende führen? Eines wird man Israel ja wohl nicht vorwerfen und seiner Justiz, dass sie Benjamin Netanyahu nicht schon x-fach angeklagt haben.
Ja, das ist vollkommen richtig. Man hat ihn wegen Korruptionsverdacht, verfolgt man ihn. Und da weiß man noch nicht ganz genau, was daraus wird. Dafür müsste er irgendwann erstmal außer Amt sein, sozusagen seine Amtsimmunität zu verlieren, bevor man weiß, wie das weitergeht. Und ich glaube, dass die israelische Justiz in dieser Frage sehr konsequent und sehr hartnäckig gegen Netanyahu vorgegangen ist. Hier geht es aber um den Krieg in Gaza. Und es geht darum, nicht? Sie erinnern sich, wie der Verteidigungsminister zwei Tage nach dem Terrorangriff der Hamas gesagt hat, dass keine Elektrizität, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff nach Gaza mehr reingelassen würden und es dann zu dieser Totalblockade kam. Das ist übrigens der Klagepunkt, nicht? Wir haben das jetzt noch nicht gesagt, weshalb. Wo gegen in welchem Vorwurf sozusagen wird denn dieser Haftbefehl erhoben? Und das ist sozusagen der Vorwurf der Aushungerung der Bevölkerung von Gaza. Darum geht es. Und jetzt müsste sozusagen Israel nachweisen, die israelische Justiz nachweisen, dass sie sich ernsthaft um die Verfolgung dieses Tatverdachts kümmert, und zwar gegen Netanyahu und gegen den Verteidigungsminister. Und das, Entschuldigung, das wissen Sie auch, dass das vollkommen unrealistisch ist. Und das werden die natürlich nicht machen. Das merken Sie ja auch in der Reaktion im Land, denn die sehen das ja gar nicht so. In Israel sind ja alle offensichtlich der Meinung, dass, wie man sich dort verhalten hat, das völlig richtig ist. Und wenn die israelische Justiz diese Strafverfolgung aufnehmen würde, würde übrigens der Strafgerichtshof in Den Haag seine Sachen auch aufheben und es sozusagen zurückgeben an die israelische Justiz. Also was hier passiert, und das finde ich echt interessant, dass alle Leute darüber so entsetzt sind, ist, dass dieses Gericht nach einer Faktenfindungsmission im Westjordanland und in Israel, in Gaza konnten sie das nicht machen, weil da wird Krieg geführt, die waren ja da, die waren ja vor Ort, die haben ja mit Leuten geredet, die haben ja sozusagen Beweise gesammelt, zu dem Schluss gekommen ist, dass genug Anhaltspunkte vorliegen für die Erteilung dieses Haftbefehls. Und das alles Weitere ist sozusagen jetzt ein rechtsförmiges Verfahren. Ich dachte, das ist das, was wir wollen. Aber plötzlich wollen wir es dann doch nicht mehr.
Nein, da wird eine Etappe übersprungen, noch einmal. Die Frage ist nicht, eröffnet israelische Gerichte ein ganz bestimmtes Verfahren oder nicht, sondern sind sie generell dazu in der Lage, haben sie in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass die Gewaltenteilung in diesem Land funktioniert.
Irren Sie sich. Das ist ein Irrtum. Herr lieber Kluge, man muss Sie wirklich, das ist sachlich falsch, was Sie sagen. Es ist nicht richtig. Es geht nicht darum, ob Sie in der Lage wären, sondern es geht darum, ob Sie es tun. Wenn das Strafgerichtshof Anhaltspunkte sieht, ausreichende, dass ein solches Verfahren notwendig und angezeigt ist und dann feststellt, dass das entsprechende Land dieses Verfahren nicht eröffnet, zieht das Strafgerichtshof sozusagen die Sache an sich. So ist das Prozedere, dem wir auch als Deutsche zugestimmt haben. Die Israelis haben dem übrigens nicht zugestimmt. Sie werden jetzt sozusagen nur zum Objekt dieses Verfahrens, weil das Gebiet Gaza, in dem das sozusagen ist, Teil dieses Strafgerichtshofs ist, denn Palästina, was ja ein Staat ist, den es noch gar nicht so richtig gibt, hat sozusagen, ist dort zugelassen quasi als Partei. Die Amerikaner haben diesen Gerichtshof Vertrag damals auch nicht unterschrieben. Übrigens die Russen und die Chinesen auch nicht. Also alle irgendwie imperialen Mächte tun das natürlich tunlichst nicht, weil sie nicht wollen, dass ihre Verbrechen im Ausland verfolgt werden. Wir Deutschen haben es aber getan wegen unserer deutschen Geschichte.
Weil sie nicht Gegenstand von dieser Art politischer Justiz werden wollen, die da offenkundig jetzt stattfindet.
Wir Deutschen haben es gemacht.
Ja, weil wir möglicherweise, weil wir naiv waren oder aber daran geglaubt haben, dass der Internationale Strafgerichtshof eben nicht eine funktionierende Demokratie mit funktionierender Gewaltenteilung beklagen oder vor Gericht ziehen würde. Und im Übrigen, ich könnte Ihnen jetzt den einschlägigen Artikel vorlesen in dem Statut des Internationalen Gerichtshofs, wo genau drin steht, wann Sie zuständig sind und wann nicht. Aber ich glaube,
Sie sind der Meinung.
Zu detailliert, wir überspringen das. Lassen Sie uns mal für eine Sekunde über folgenden Fall nachdenken, der ja als Debatte mindestens so spannend ist. Nehmen wir mal an, es gibt diesen Haftbefehl. Ich glaube, dann kann das Gericht zusperren am Ende. Das wäre wirklich ganz, ganz schlimm. Aber egal, nehmen wir mal für eine Sekunde an, es gibt diesen Haftbefehl. Und dann kommt Benjamin Netanyahu nach Deutschland. Soll er dann verhaftet werden? Ist es das, was Sie wollen?
Also, Sie wissen ganz genau. Also, erstens kann ich Ihnen sagen, nach dem, was ich jetzt in den Zeitungen gelesen habe, wird dieser Haftbefehl kommen. Alle Leute, die sich damit auskennen, haben gesagt, wenn das einmal so weit ist, wird der Haftbefehl auch kommen. Denn dieses Gericht hat sich nicht leicht getan, dieser Ankläger hat sich nicht leicht getan, das aufzuschreiben. Es ist ja kein leichtfertiger Mann.
Naja, die entscheidende Reise, die er hätte unternehmen müssen, nämlich zum israelischen Gericht zu fahren, um zu gucken, wie die es sehen und was die machen wollen und ob sie eventuell doch Anklage bei Gelegenheit, aber einem gewissen Zeitpunkt zumindest, und Ermittlungen erheben, einleiten. Diese Reise hat er unterlassen. Und hat ohne Vorwarnung seinen Antrag losgeschickt. Also von wegen, ob der sich so sauber verhandelt hat, wird man ja noch erleben. Aber jetzt zurück zu unserem Gedankenspiel.
Ohne Vorwarnung stimmt nicht. Die Israelis wussten die ganze Zeit, dass der Mann ermittelt, denn er war ja da. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn der Haftbefehl kommt, müsste natürlich Netanyahu in Deutschland verhaftet werden. Solange dieser Haftbefehl besteht, wird Netanyahu nicht mehr nach Deutschland reisen. Das ist ganz einfach. Ich glaube, so oft war der sowieso jetzt nicht hier.
Aber dann haben wir doch erreicht, was sie wollten.
Wieso?
Dann haben wir die Israelis in Israel eingesperrt, damit sie ja nicht mehr über die Welt kommen. Das ist das doch, was sie wollten.
Das finde ich jetzt irgendwie komisch. Das ist interessant, dass sie jetzt irgendwie so hier unter die Gürtellinie treten müssen, um einen offensichtlich schwachen argumentativen Punkt bei sich zu haben. Das ist überhaupt nicht mein Interesse.
Nein, das ist kein schwacher argumentativer Punkt. Sie müssen halt zu Ende denken, was sie anfangen zu denken. Beziehungsweise das Gericht muss das tun. Und noch einmal, das ist mir ganz wichtig, welche Spiegelstriche einander möglicherweise auch widersprechender Artikel in den Statuten dieses Gerichtes wie jetzt wie auslegen. Da sind wir wahrscheinlich beide nicht Experten genug. Und das sage ich jetzt ganz ohne Häme und auch mit Selbstkritik. Das Ganze findet nicht im luftleeren Raum statt. Noch einmal, wir reden jetzt die ganze Zeit über mögliche, potenzielle, eventuell zu ermittelnde Verbrechen des Aushungerns einer Zivilbevölkerung, die inzwischen aber versorgt wird, und zwar von den Israelis selber.
Nein, sie wird nicht verfolgt. Sie wird wirklich nicht versorgt.
Im Vergleich
zu, ich muss da unterbrechen. Ich habe es jetzt gerade nochmal gelesen. 500 Lastwagen am Tag wären notwendig, um die Bevölkerung zu versorgen. Die tatsächlichen Zahlen sind weit darunter. Und die komplette Schuld dafür liegt bei den Israelis. Das bestreiten nicht mal mehr die Amerikaner. Deshalb haben die dann zwischen so ein Ponton gebaut. Niemand außer ihnen bestreitet noch, dass die Israelis im Prinzip den Gazastreifen aushungern. Das ist seit Monaten und Wochen bekannt. Ich verstehe, sorry.
Naja, dafür, also sagen wir mal so, also ausgehungert ist er offenkundig nicht, dass es da nicht gut zu leben ist und dass das aussieht wie eine Mondlandschaft, unbestritten. Ob das alles so sein musste, das würde mich im Nachhinein mit Sicherheit auch interessieren. Aber noch einmal, das ist die eine Ermittlung, die mit Sicherheit auch von israelischen Gerichten durchgeführt werden könnte, wenn sie denn nötig wäre. Und auf der anderen Seite, und noch einmal, das findet nicht im luftleeren Raum statt, auf der anderen Seite kriegt genauso ein Haftbefehl der sowieso schon international total geächtete Massenmörder, der Hamas. Und das ist auf einer Ebene. Wenn Sie das nicht sehen, dann können Sie nicht mehr politisch denken. Und sehen Sie nicht, was das für ein Triumph für die Hamas ist, dass Netanyahu auf eine Ebene mit ihnen gestellt wird, was die Verbrechen angeht. Und die Verbrechen der Hamas, finde ich, sind recht gut dokumentiert. Gerade läuft wieder im Netz ein Video wo 5 halbgescheite Hamas-Terroristen 3 völlig verschüchterte, blutende Frauen demütigen.
Ja, das Video.
Und das nehmen sie jetzt auf ein Level.
Das Video wurde gezeigt. Ja, das Video wurde deshalb jetzt gezeigt, weil Spanien, Irland und Norwegen Palästina als Staat anerkannt haben.
Genau.
Und die israelische Gegenreaktion war, dieses Video zu zeigen, was ehrlich gesagt zeigt, wie verquer, also auch wie wirr diese israelische Politik agiert. Denn da kann ich nur sagen, das hat halt nichts miteinander zu tun, weil die Frage sozusagen der Staatlichkeit der Palästinenser, die Frage dieses offenen Zwei-Staaten-Problems, die israelische Unfähigkeit, mit diesem Problem irgendwie konstruktiv umzugehen, hat halt nichts mit den Verbrechen dieser Terrororganisation zu tun. Und dass sozusagen diese Bilder jetzt gezeigt werden, quasi als so emotionalisierendes, ja, ich weiß ja auch nicht, das ist ja nicht mal eine Argumentation, das ist ja mehr so eine Art emotionale Erpressung. Das ist halt keine Politik. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so Twitter-Politik. Ich habe das mitbekommen und fand es echt erbärmlich. Ich finde es übrigens auch erbärmlich für die Opfer, die da instrumentalisiert werden, für diese echt finstere, dysfunktionale Politik. Aber das schön, dass Sie den Punkt darauf bringen. Das ist ja passiert
die
jetzt
Opfer
ja auch gleichzeitig.
Opfer der israelischen Politik. Geht's
weil
gut,
sie instrumentalisiert Augstein? Werden, weil sie jetzt auch noch weil sie jetzt auch noch instrumentalisiert werden, um diese dysfunktionale Netanyahu-Politik irgendwie zu unterstützen. Aber zum Beispiel, dass Spanien, Irland und Norwegen, das sind nun wirklich Kernländer von Westeuropa, Palästina als Staat anerkennen. Wie sehen Sie das? Auch alles Antisemiten da oder ich weiß nicht.
Ich habe das Wort Antisemitismus wird ausschließlich von Ihnen benutzt in dieser kleinen Unterhaltung. Vielleicht sollten wir das mal zu Protokoll nehmen.
Ja,
nein, das halte ich nicht für Ausdruck von Antisemitismus. Ich halte
aber
es für
auch,
eine verfehlte
auch
Politik.
Auch Fehler. Alle machen immer Fehler. Der Chefankläger des ICC macht Fehler. Die Spanier, Norweger und Iren machen Fehler. Nur
darf
Frau Baerbock,
darf ich auch was sagen?
Richtig.
Ich meine, bevor Sie quasi auf meine Antwort antworten, müsste ich meine Antwort gegeben haben. Das wäre total hilfreich, auch für die Zuhörer. Finden Sie nicht?
Gerne.
Ich halte es für einen Fehler, für keinen vielleicht dramatischen. Es ist sowieso Schnurz, ob ein Staat, der nie existieren wird, zumindest nicht so lange wir beide leben, jetzt von irgendjemandem anerkannt wird oder nicht. Das ist eine politische Geste. Als solche muss man sie ernst nehmen. Und natürlich sind das Kernstaaten der Europäischen Union und nicht irgendwelche hinterwäldlerischen Halbdiktaturen. Insofern muss man es ernst nehmen. Ich weiß nicht, wohin es führen soll. Mir ist es auch nicht ganz klar. Ich habe so das Gefühl, es ist eher so eine ratlose, hilflose Geste. Man muss doch jetzt auch mal was für die Palästinenser tun. Was hätten wir denn da? Aber erkennen wir sie einfach als Staat an. Das ist absolut folgenlos. Insofern auch ein bisschen wohlfeil, finde ich. Aber be it. Mich interessiert das andere mehr. Mich interessiert die Sache mit dem Haftbefehl viel mehr. Und ich glaube, eine deutsche Regierung könnte zurücktreten, wenn unter ihrem unter ihrer Regentschaft oder wie sie manchmal sagen, unter ihrer Wache ein israelischer Ministerpräsident oder Verteidigungsminister in Deutschland festgenommen würde.
Der wird halt, wie gesagt, hier nicht mehr herkommen. Das ist einfach so. Solange der Haftbefehl gilt, kann er hier nicht mehr herkommen, denn dann müsste Deutschland aus diesem Strafgerichtsvertrag austreten. Deutschland ist hinter Japan.
Ja, das müsste Deutschland dann auch.
Deutschland ist hinter Japan der größte Geldgeber dieses Vertrages. Die Deutschen waren immer stolz, dass es diesen Vertrag und diesen Gerichtshof gibt und dass sie als Lehre der deutschen Geschichte daran teilnehmen, dass die Israelis sozusagen jetzt auf der, wie soll ich sagen, auf der düsteren Seite dieser Geschichte plötzlich selber landen, ist eine tragische Entwicklung, aber ich weiß nicht, ob man deshalb das Regelwerk und die Prinzipien über Bord werfen soll. Und das ist ja im Prinzip ja, das, was sie wollen.
Ich finde, das haben die Deutschen ja schon mal
das
gemacht.
Das ist das, was sie wollen.
Also das haben witzigerweise auch ein grüner Außenminister schon mal gemacht, wenn Sie sich daran erinnern. Kosovo-Krieg, da gab es kein Mandat für in der UNO. Also für den Einsatz von NATO-Kräften zum Schutze des Kosovos gegen die serbischen Übergriffe. Gegen den serbischen Krieg. Es gab kein NATO-Mandat. Das war ein völkerrechtswidriger Einsatz, wenn man so will. Und das Argument von Joschka Fischer damals, Außenminister der Grünen, wenn man ehrlich ist, 2-3 Kaliber größer als Frau Baerbock, obwohl die auch vom Völkerrecht ja kommt. Das Argument von Joschka Fischer war damals, hier wird, das war auch Russland bereits, das UN-Recht und der UN-Sicherheitsrat missbraucht zum Schutz der Täter und zur Auslieferung der Opfer. Und da machen wir nicht mit. An diese Regel halten wir uns in diesem speziellen Fall nicht, weil sie erkennbar missbraucht wird. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Es ist ein offiziell völkerrechtswidriger Einsatz gewesen und trotzdem war er doch richtig. Und das jetzt übertragen auf unseren Strafgerichtshof, der keine UN-Institution ist, aber dennoch, wenn man so will, Teil des internationalen Rechts, ja, müsste man doch sagen, wenn da erkennbar Schindluder getrieben wird, dann muss man sich nicht dran halten, oder?
Gut, aber dann sind Sie lehnen, aber das ist offensichtlich nicht erkennbar, denn dieser Mann im Unterschied zu Ihnen versteht ja was von Völkerrecht und das ist sein Job, den hat er auch schon gemacht in anderen Fällen, wo es um solche Vergehen und Verbrechen beziehungsweise den Tatverdacht, denn das ist ja noch nicht bewiesen, ging, hat er gezeigt, dass er was davon versteht. Das heißt, Sie lehnen im Prinzip dieses Regelwerk ab. Dann müssen Sie aber auch damit leben, dass Sie...
Nein, machen Sie es doch nicht so einfach, Augstein, bitte.
Sie akzeptieren es aber nur dann, wenn es Ihnen politisch in den Kram passt. Sie akzeptieren es nicht, wenn Sie sozusagen das Ergebnis, wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, akzeptieren Sie es nicht. Und das, da haben, sind Sie dann mit Herrn Putin auf einer Linie.
Nein.
Das muss man ganz klar so sehen.
Ich habe ja nicht gesagt, wenn jedwedes Ergebnis mir halt mal nicht gefällt, weil ich heute schlecht geschlafen habe, dann halte ich mich nicht dran. Aber wenn, wie im Fall Kosovo, es erkennbar wird, dass das, wenn man so will, objektiv missbraucht wird, dann müsste man doch sagen, dann machen wir nicht mit. Zumindest in diesem theoretischen Fall, lösen wir es mal vom Einzelfall. Also das ist halt die Frage, müssen wir uns an jede Regel halten, auch wenn sie offenkundig dem Missbrauch offen steht und dann auch missbraucht wird.
Wir haben es hier mit einer anderen Situation zu tun. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Es ist der gleiche Mann, der gerade Putin angeklagt hat. Dafür hat man ihn gelobt. Jetzt will er Netanyahu anklagen. Dafür verdammen sie ihn.
Ja, kann ja mal passieren. Gibt Leute, die machen an einem Tag was Richtiges.
Das entscheidet der Kollege Blome.
Und am nächsten Tag was Falsches.
Als Experte. Egal, ich sage Ihnen nur, Sie haben vorhin gesagt, und vielleicht sollten wir wirklich das Thema dann damit jetzt erstmal ad acta legen. Sie haben vorhin gesagt, das Gericht schwächt sich durch diese Entscheidung und es hätte sie so nicht treffen dürfen. Ich glaube, wenn das Gericht diese Entscheidung nicht getroffen hätte, hätte es sich geschwächt, weil das, was wir inzwischen den globalen Süden nennen, hätte gesagt, aha, so macht ihr das. Wenn irgendein Afrikaner was gemacht hat, dann kommt ihr mit dem Strafgericht, aber wenn es der israelische Premierminister ist, dann deckt und beschützt ihr ihn. Und genau diesen Eindruck wollte Herr Kahn eben nicht erwecken.
Ja, abhaken, Augstein. Eigentlich müsste man noch viel länger darüber diskutieren. Sie merken ja an uns beiden, so sehr gestritten haben wir uns länger nicht mehr. Aber trotzdem jetzt mal einen Strich drunter und zu was Lustigem, zu Herrn Krah und der AfD, über die man ja eigentlich auch nicht mehr lachen kann, weil sie nun wirklich eine in weiten Teilen rechtsextreme, fremdenfeindliche und antidemokratische Partei ist. Aber wie sie mit Herrn Krah, ihrem Spitzenkandidaten, für die Europawahl umgehen und was das für eine Figur ist, das wird ja zusehends deutlicher, das ist schon sehr, sehr lustig.
Wie die AfD mit Herrn Krah umgeht, haben Sie das eben gesagt? Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, also dann wurde ja erst bekannt, dass
Aber ich verstehe Sie nicht, aber der Mann ist doch der ist so eine Loose Cannon, sowas hätte man das früher in Hamburg genannt, eine Loose Cannon, also ein nicht gesichertes Geschütz, was bei Deck über See rollt und man weiß immer nicht, wen es als Nächsten erschlägt. Das ist doch Herr Krah. Ich meine, der Mann ist wirklich eine düstere Sumpfpflanze, die im feuchtwarmen Klima einer halbgaren politischen Bewegung / Partei so vor sich hin dümpelt und
ja, aber sie kriegen ihn nicht los.
Also Mitleid habe ich.
Sie wollen es vielleicht auch nicht. Sie haben ihn jetzt ein zweites Mal in Quarantäne genommen und gesagt, du bist zwar Spitzenkandidat, du trittst aber nicht als solcher auf. Na, du bist ein bisschen schwanger, aber nicht ganz. Du darfst nachher ins Europaparlament einziehen und ich weiß nicht, wie viel 10.000 Euro und mehr Diäten bekommen und dann in Saus und Braus an der Champagnerbar in Straßburg stehen. Aber du darfst quasi für die AfD nicht mehr auftreten, nichts mehr sagen, keine Rede mehr halten, keine Interviews mehr geben, kein gar nichts mehr. Das ist so, die schicken jetzt so einen Zombie ins Rennen. Also der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl ist ein Zombie.
Ja gut.
Dessen Namen man nicht aussprechen darf.
Das Interessante ist ja, dass die AfD überhaupt an dieser Europawahl teilnimmt, wenn sie von Europa gar nichts wollen. Das ist ja genauso, wie man auch nicht versteht, warum Marine Le Pen mit ihrer politischen Rechtsbewegung im Europaparlament.
Aber das ist doch leicht zu erklären, Augstein.
So, aber im Europaparlament so aktiv ist, wenn sie gleichzeitig aber eigentlich Europa immer schwächen wollen. Naja, weiß ich nicht. Jedenfalls,
Das ist doch der Klassiker. Das kann ich Ihnen jetzt schnell, beantworten.
Ja.
Im Europawahlprogramm der AfD steht, dass man das Europaparlament abschaffen möchte. Steht da drin. Wir wollen das abschaffen. Es ist undemokratisch gewählt. Darum wollen wir es abschaffen. Das ist halt, ich gehe in die Institution, die ich hasse, um sie von innen heraus zu zerstören.
Was
von außen nämlich nicht so gut klappt.
Ja, um mal Butter bei die Fische zu geben. Als man Herrn Krah gefragt hat, weil er gesagt hat, wir wollen uns doch nicht schämen für die Vergangenheit, unsere deutsche Vergangenheit, hat man gefragt, ob das eigentlich auch für SS-Leute gilt. Und da hat er gesagt, irgendwie, er weigert sich, SS-Leute pauschal zu verurteilen. Diese historisch, ich möchte mal sagen, interessante und auch wirklich echt eklige Bemerkung hat dafür ausgereicht, dass die französischen Rechten mit der AfD im Europaparlament nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt also auch für die französischen und damit letztlich, weil die sind da führend, für die europäischen Rechtspopulisten ist die AfD zu rechtsextrem. Das ist ja eigentlich die interessante Entwicklung. Und die interessante Entwicklung ist doch, dass da diese Verdachtsmomente des Verfassungsschutzes gegen die AfD dadurch ja nur noch mehr Nahrung bekommen haben und dass eben die europäischen Rechten in dem Maße, in dem sie politisch immer erfolgreicher wurden, irgendwie in die Mitte gewandert sind und die AfD aber sich immer weiter rechtsradikalisiert, je politisch erfolgreicher sie wird. Und was wir bei der Behandlung von Herrn Krah sehen, was sie so wundert, ist natürlich, dass die Parteiführung, Frau Weidel und ihr zweiter Mann, Herr Schupalla, offensichtlich noch nicht so ganz genau wissen, wie sie damit umgehen wollen. Also wollen sie auch wirklich sich selber weiter rechtsradikalisieren? Wollen sie diesen Weg tatsächlich mitgehen, der ja bisher in Deutschland sehr erfolgversprechend war? Oder gibt es irgendwo so eine Grenze, über die sie nicht hinaus wollen? Und in diesem komischen Limbo, in diesem Niemandsland, hält man im Moment Herrn Krah gefangen.
Ein schönes Bild. Ein schönes Bild. Im feuchtwarmen Niemandsland wird er gefangen gehalten. Ja, kann schon sein. Ich glaube, Frau Weidel und Herr Schrupalla haben überhaupt gar keine Probleme damit, rechtsradikal zu werden. Wenn sich das denn in Stimmen niederschlagen würde, Haken. Zuletzt muss man seit 6 Monaten ungefähr feststellen, diese Radikalität, die zutage getreten ist, die radikalen Pläne und vor allen Dingen natürlich auch der Umstand, dass angesichts bestimmter Umfragen ist jetzt langsam aber sicher möglich erscheint, dass diese Pläne auch ins Werk gesetzt werden, weil die entsprechenden Mehrheiten vorhanden sind und die entsprechenden Ämter dann gewonnen werden. Das alles hat bewirkt, dass die AfD zumindest in den Umfragen bei RTL und NTV von Forsa ein rundes Drittel ihrer Anhängerschaft verloren hat. Von 22% in der Sonntagsfrage Bundestagswahl im Dezember auf 15% jetzt. Also 7 Prozentpunkte weg, machen ein knappes, rundes Drittel der Anhängerschaft ist gegangen. Und das hatte was mit der Radikalität auch Herrn Höckes zu tun zum Beispiel. Auch wird beigetragen haben der Eindruck, da ist schon wieder ein Gericht, das sagt, jo, Verdachtsfall auf Rechtsextremismus bundesweit für die AfD. Da ist dann Herr Krah, der ganz seltsame Drähte nach China hat und das nicht wahrhaben will. Herr Bistron hat offenkundig Bargeld, knister, knister, in zu großen Scheinen bekommen. heißt es aus tschechischen Geheimdienstermittlungen. Also eine ganze Reihe von Skandalen, die die Partei nicht los wird. Und jetzt ziehen die Bremse, die beiden da oben, und setzen sich für einen Moment lang wieder das bürgerliche Messklein auf, das die bürgerliche Maske auf. Da kann ich nur drüber lachen. In Wahrheit zeigt Ihnen Herr Krah, wo die Grenze liegt. Dieses System ist nicht mehr steuerbar bei der AfD. Sie kriegen selbst solche Leute nicht mehr weg. Die Partei funktioniert nicht wie eine Partei.
Aber dann ist doch gut, dann erledigen die sich doch von selber. Dann müssen wir doch auch gar nicht mehr so viel machen.
Nee, das glaube ich eben nicht. Das ist ja das Entscheidende. Herr Krah hatte sich ja bereits durch vielfältige Auftritte wirklich bis auf die Knochen lächerlich gemacht. Zumindest würden das Sie so sehen und ich so sehen und ungefähr 80% der Deutschen insgesamt auch. Also er hat allerdings sehr professionell gemacht in Social Media Videos und Clips erklärt, was echte Männer sind und wie echte Männer auch echte Frauen bekommen, nämlich indem sie rechts sind. Echte Männer sind rechts, ist einer der Zitate, und darum kriegt man dann auch eine Frau. Das ist insbesondere für ostdeutsche Männer von gewisser Bedeutung, wo es zu wenig Frauen gibt.
Gut, Sie und ich, wir sind ja verheiratet. Wir wollen dann unseren Hörerinnen und Hörern nicht sagen, wie wir das gemacht haben, sondern beenden vielleicht einfach unseren Podcast für heute, oder?
Ja, wir können ihn beenden, diesen kleinen Podcast für heute, allerdings mit der Frage, ob es der Umstand, dass so viele Frauen, auch gut ausgebildete Frauen, Ostdeutschland verlassen haben und in manchen Regionen, gerade so Sachsen, auch gerade sehr AfD-starken Regionen, einen massiven Männerüberschuss und Frauenunterschuss hinterlassen haben. Also sehr viele unfreiwillig Zölibat lebende Männer wahrscheinlich dort unterwegs sind. Ob das auch Teil jenes omnipräsenten Ausschlussprozeduren-Dingsbums ist, von dem Sie ganz am Anfang gesprochen haben. Denn das trägt zur guten Laune wahrscheinlich auch nicht bei.
Bis nächste Woche, lieber Blome.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.